Sturer im Gespräch.
Ja, ich begrüße hier zugeschalteten Robin und Clara vom Sturer im Studio. Hallo und danke, dass ihr da seid.
Hallo,
hi.
Danke für die Einladung.
So, die Bundesnotbremse zieht sich ja ein bisschen durch die Sendung. Burkhard und ich haben uns gerade über die Auswirkungen der Bundesnotbremse für die Hochschulen unterhalten. Da haben die Hochschulen keinen eigenen Abschnitt erhalten, sondern sie werden einfach mit den allgemeinbildenden, also in der Bundesnotbremse, mit den allgemeinbildenden Schulen gleichgesetzt. Was sagt das eigentlich über den Stellenwert der Universitäten in der Politik aus?
Also ich sag mal, was das per se erstmal aussagt, ist ganz offensichtlich, das kann man auch ganz klar so sagen, dass der Stellenwert nicht besonders hoch ist, beziehungsweise dass man das nicht als prioritäres Thema erachtet, sonst hätte man dem mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Das muss man so hart sagen und das hat sicherlich auch Gründe. Und die Gründe sind einfach, dass es völlig an Ideen mangelt, mit dieser Situation und den Hochschulen umzugehen. Ich sag mal, wo noch jeder mitgehen kann, ist natürlich zu sagen, die Hochschulen sind ein unheimlich dynamisches Konzept, wo einfach viele Menschen auf einem Punkt in eine unheimliche Durchmischung gehen. Das ist am Ende des Tages die Essenz einer Universität. Ja, Menschen gehen an einen Punkt, sie treten in den Austausch miteinander und sie gehen dann wieder und machen im Prinzip, bilden sich fort und kommen dann wieder zusammen. Das ist nun mal so. Also ein bisschen einfach die Zeit verschwendet hat, die man jetzt hatte, den letzten anderthalb Jahren da Modellprojekte zu entwickeln. Man muss natürlich auch sagen, dass diese Bundesnotbremse ein Projekt war, das innerhalb weniger, seien wir ehrlich, Tage irgendwie da zusammengestampft worden ist. Also es liegt jetzt nicht daran, dass irgendwie die Landesminister da alle die Hände stillgehalten hätten und gesagt hätten, naja, das ist jetzt auch nicht richtig, das ist schon nicht ganz so. Dementsprechend, die kam einfach sehr flott und es ist jetzt im Nachhinein auch relativ zügig reagiert worden, wie man denn mit den, von den Hochschulen aus damit umzugehen hat. Aber es ist natürlich symptomatisch einfach für das generelle Desinteresse, was den Studierenden entgegengebracht wird, dieses Sentiment nach dem Motto, naja, das ist doch eigentlich ganz okay so, die Hochschulen sind dicht, die Hochschullehre läuft ja irgendwie, da müssen wir uns nicht drum kümmern und die Leute kommen ja selbst klar. Die sind ja reif, sobald die 18 geworden sind, interessiert sich die Politik im Prinzip nicht mehr für die. Dass da natürlich irgendwie ein Riesenumbruch für die Leute passiert, dass die irgendwie auf sich alleine gestellt sind, dass sie sich selbst organisieren müssen, im Hochschulkontext klarkommen müssen, dass sie sich selbst finanzieren müssen, dass das unheimliche Herausforderungen sind, das ist einfach nicht klar. Also das merkt man auch an Gesprächen mit den zuständigen Politikern. Und da kann man nur darauf hinweisen und da kann man, aber letztendlich ist es einfach schwierig, da tatsächlich eine Lösung vorzuschlagen. Und will vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Also es gibt natürlich Modellprojekte, gerade wenn man hier in Halle zum Beispiel an die medizinische Fakultät schaut, da ist es eben zum Beispiel sehr leicht, solche Kohorten zu bilden. Ja, da kann Clara vielleicht gleich noch was zu sagen. Da kann man die Gruppen stabiler halten, als es vielleicht an anderen Orten der Fall ist. Und solche Modellprojekte gilt es zu fördern. Und eigentlich haben wir ja auch ein großes Modellprojekt gehabt in Halle mit dieser Lehre.
Robin, ganz kurz, darf ich da mal kurz reingrätschen?
Ja.
Wenn du von den Modellversuchen an der MRU redest, ist denn das Hybridsemester an der MRU auch ein Modellprojekt? Weil wir sehen ja, dass es fast nur digital gibt.
Also wir sind gerade nicht im Hybridsemester, das muss man ganz klar sagen.
Aber
also
es hieß so in der May, hieß es so.
Als dieses Hybridsemester. Aber das Einzige, was wir eigentlich an Hybridsemester gemacht haben, war der Oktober vom letzten Wintersemester. In zwei waren dann bloß die Wochen, bis letztendlich der Lockdown im November kam. Das war das echte Hybridsemester mit Präsenzveranstaltungen, mit Gruppen von Studierenden, die eingeteilt worden sind in A, B und C und die im rotierenden Wechsel immer wieder in die Universität auch kommen konnten und wo man nicht nur sich reduzieren musste auf die Präsenzveranstaltungen, die unvermeidbar in Präsenz stattfinden müssen, wie Dinge eben, wo man Objekte braucht, sportpraktische Übungen, ohne Gerät geht das nicht. Gesang, Musik und auch Medizin am Körper im Zweifelsfall etc. Also wir haben gerade kein Hybridsemester, wir haben ein Digitalsemester.
Würde ich auch so sagen. Clara, wolltest du gerade noch was sagen?
Ich würde das zur Medizin erklären kurz.
Ach so, ja, okay.
Robin hatte ja jetzt ein bisschen rausgestellt, dass die Lehre an der Medizin so ein bisschen als Modellprojekt angesehen werden kann, aus dem einfachen Grund, weil natürlich ein Medizinstudium anders abläuft als ein Bachelorstudium jetzt zum Beispiel. Es gibt für jedes Semester einen ganz klaren Stundenplan, den kriegt jede Studi am Anfang des Semesters in die Hand gedrückt, mehr oder weniger, und so gesagt, das ist dein Stundenplan, Punkt. Plus, es gibt die Zuteilung in Gruppen, die dann zusammen die Praktika machen. Und das heißt, es ist schon ähnlicher als jetzt andere Studiengänge mit der Schule, aus dem Grund, dass man dann halt diese Seminargruppen hat, die dann halt aber auch feststehen. Und dass man dann das halt besser, man kann die Leute halt wirklich besser in diesen kleinen Kohorten behalten. Im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu einem Bachelor-Studiengang, wo ich vielleicht am besten noch zwei verschiedene Studiengänge 90-90 habe. Da sehe ich ständig andere Leute, sitze ich ständig mit anderen Leuten in einem Seminar. Und das ist dann natürlich nicht ganz so einfach. Deswegen eignet sich halt Medizin in dem Fall, da ist es ein bisschen einfacher, das Ganze Corona-konform zu gestalten. Es eignet sich als Modellstudien, also als Modellprojekt insofern, dass es eine Möglichkeit aufzeigt. Die Frage ist, lässt es sich halt wirklich, also es wird sich so nicht auf den Rest der Uni übertragen lassen, so einfach weil es andere Voraussetzungen sind.
Okay, danke schön. Auch eine Frage, die da ein bisschen mit reinspielt, zum Haushalt der MRU und Wertschätzung der MRU. 15 Millionen sollen jetzt gekürzt werden. Was heißt das konkret für Uni in Lehre, Angestellte, Studierende und welche Konsequenzen zieht vor allem der Stura hier raus?
Oh, das ist eine ziemlich komplexe Frage. Ich würde die erstmal kurz annehmen, weil ich mich da nicht noch mit der befasst habe. Also die kurzfristigen Konsequenzen, die sind was. Also ich saß zuletzt die ganze Zeit mit in der Senatssitzung, als das besprochen worden ist. Das waren viele, viele Stunden, in denen darüber gesprochen werden musste. Und es gibt gewissermaßen langfristige Faktoren, die dahin geführt haben, dass wir jetzt an diesem Punkt stehen, wo wir sind. Aber wenn es erstmal darum geht, was sind die kurzfristigen Folgen, dann muss man ganz klar sagen, die sind eigentlich unbegreiflich. Also die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssen, diese 2 Millionen Euro Kürzung an den Bibliotheken zum Beispiel, die bedeuten, dass die Bibliotheken an der Hochschule oder an der MLU in Halle dieses Jahr kein einziges festgebundenes Buch kaufen können. Ja, die halten weiterhin Magazine vor, also wissenschaftliche Journale, die halten weiterhin vor digitale Lizenzen, was ja auch sinnvoll ist im digitalen Studium, aber die können kein Buch kaufen. Das heißt, die Bestände veralten und können quasi nicht ersetzt werden. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber wenn man das jetzt ein paar Jahre lang betreiben müsste, dann weiß man schnell, wie gut der Stand ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eben diese Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten, womit am Ende des Tages 3 Monatsgehälter gewonnen werden. Ja, wenn man also im Prinzip einen Vertrag hat, der läuft aus, der sollte nicht verlängert werden, das ist ausgenommen, wenn jetzt Leute immer wieder verlängert werden sollen, aber ein befristeter Vertrag läuft aus oder jemand geht in Rente oder in Pension oder wie auch immer, die dürfen 3 Monate nicht besetzt werden, um das Geld quasi zu gewinnen, in Anführungsstrichen. Und auch das, man muss sich das mal vorstellen, ja, man hat eine Stelle, die im Zweifelsfall in die Lehre eingebunden ist, man kann die 3 Monate lang nicht besetzen, am Ende fehlt diese Person für ein gesamtes Semester, weil sie ja nicht einfach mittendrin einsteigen kann, weil sie nicht mittendrin quasi sich darauf vorbereiten kann oder ähnliches, das ist jetzt unklar und dementsprechend wird es auch alleine an dieser Front schon massive Auswirkungen im Zweifelsfall auch auf die Lehrer haben und auch auf alle anderen Bereiche der Universität, genauso wie die Verwaltung und ähnliches. Dann kommt noch dazu diese globale Minderausgabe und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, was 4% globale Minderausgabe für die Uni eigentlich bedeuten. Und da muss man ein bisschen gegenrechnen, wie kommt so ein Haushalt eigentlich zustande? Und dieser Haushalt kommt zustande, man hat auf der einen Seite die Gelder, die Uni kriegt vom Land und alles letztendlich auch nicht Drittmittel, die für Forschung gemeint sind, aber alles an Mitteln, was vielleicht auch vom Bund kommt oder ähnliches. Und auf der anderen Seite hat man im Prinzip das, was die einzelnen Bereiche der Universität als Bedarf angemeldet haben. Ja, also es gibt bestehende Strukturen, die durchgerechnet sind und wo klar ist, sie brauchen so viel Geld, um zu arbeiten. Und daraus entsteht diese Differenz. Das heißt, es können Dinge nicht angeschafft werden, die eigentlich für den Betrieb, für die Strukturen, die die Universität hat, notwendig sind. Und wenn man das klingt nur wenig, wenn es 4% sind, aber natürlich ist der Hauptteil davon sind Personalkosten. Es gibt, und woran jetzt gekürzt werden muss, das sind die Sachmittel in den Fakultäten und das ganz besonders. Und es gibt einfach Fakultäten, die sind zum jetzigen Zeitpunkt schon pleite. Die können im Prinzip jetzt in diesem Moment bereits keine Sachmittel mehr ausgeben und die müssen, wenn sie das nicht können, diese Differenz aufzubringen, vielleicht aus den Sachmittel, die sie natürlich auch benötigen, dann müssen sie in die Personalkosten gehen. Und dann werden sie Stellen nicht nur 3 Monate lang nicht besetzen, sondern dann werden sie Stellen im Zweifelsfall ein Jahr lang nicht besetzen können. Einfach nur, um die Personalkosten einzusparen und auf den Beitrag zu kommen, den sie brauchen. Und das wiederum ist, wenn man es ganz weit denkt, fatal für die MLU, weil natürlich, welcher Professor kommt hier an eine Fakultät, der dieses Jahr vielleicht eine Berufungsverhandlung hat, wenn die Fakultät ihm sagen muss, es tut mir leid, aber ich kann dir kein gutes Angebot machen. Das macht, wenn man es genau nimmt, die MLU eigentlich zu verbrannter Erde. So, das ist, sage ich mal, der Stand, der Status quo, wie er ist, so brutal, wie man es sagen kann. Es ist fatal. Man kann das, aber um es jetzt vielleicht auf die Stura-Position zu bringen, man kann das nicht außerhalb des Kontextes denken, wie die Landesregierung sich vorstellt, wie die Universitäten in Halle und in Magdeburg und an allen anderen Hochschulstandorten in Sachsen-Anhalt funktionieren soll. Und da gibt es einfach diese Diskrepanz, die auch aus diesem Bärenburger Frieden, jeder erinnert sich sicherlich noch an diesen Konflikt, Halle bleibt, wo auch die Medizin abgeschafft werden sollte, etc. Das Land hat versucht, diesen Hochschulsektor zu reformieren. Und es gibt bis heute eine Liste, wo das Land eigentlich sagt, welche Bereiche die Universität in Halle alle dicht machen soll, um Geld zu sparen. Und das sind so Bereiche wie die Informatik, das sind so Fachbereiche wie die Psychologie, die Uni nicht schließt, weil sie den Wert darin erkennt.
Okay, Robin, also ihr befürchtet ganz tiefgreifende Einschnitte ins Unileben und so weiter. Aber was sagt ihr als Sturer jetzt konkret dazu? Was sind eure Forderungen?
Ja, es ist ganz klar, das Land muss hier an dieser Stelle einspringen und muss das finanzieren. Die Bedarfe sind ganz klar. Das Land hat sich erst dieses Jahr dazu verpflichtet, 9.000 weitere Studierende zu immatrikulieren, als es den Zukunftsvertrag Studium und Lehre mit dem Bund unterzeichnet hat. Und ich persönlich kann nicht nachvollziehen, wie die Hochschulen im Land das leisten können sollen, wenn das Land diesen Vertrag nicht mehr gegenfinanziert, sondern nur gegenrechnet. Und wenn die MLU jetzt schon in so einer desaströsen finanziellen Situation ist, ist ganz klar, da braucht es mehr Mittel und das muss passieren, ansonsten muss quasi radikal an anderer Stelle abgebaut werden. Und das kann sich keiner vorstellen.
Okay, danke schön. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr heute hier wart